Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hawk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, sehr spannend die Konstellation diese Woche. Wir wollten eigentlich keine Folge veröffentlichen, weil die Premier League ja weitestgehend pausiert hat wegen des FA Cups. Aber nach diesem grandiosen Spiel gestern im FA Cup zwischen United und Liverpool haben wir uns dann noch kurz entschlossen, eine Folge aufzunehmen. Letzte Woche gab es ja auch keine Folge, die musste leider ausfallen, aber es ist alles gut. Wir haben immer noch mehr Folgen als Lanz und Precht, deswegen sind wir nach wie vor im grünen Bereich, was unsere Aufnahmesituation angeht. Trotzdem einiges passiert die letzten zwei Wochen. Pep und Klopp haben sich zum letzten Mal getroffen. Was ist dir so in den letzten zwei Wochen fußballerisch am meisten hängen geblieben?
Boah, einiges. Also tut mir fast ein bisschen leid, dass wir ausgerechnet die Folge ausgelassen haben, weil wenn wir jetzt noch unter der Woche mit reinnehmen, Champions League, Euro League, diesen Spieltag, wo ja nur ein paar Spiele stattgefunden haben, plus FA Cup, wirklich viel passiert. Was aber bei mir im Moment im Fokus ist, war eine Nachricht, die heute erst kam und die bezieht sich mal wieder auf die Bundesliga und vielleicht die größte Trainerlegende neben Frank Schmidt, nämlich Christian Streich, hat verkündet, das Ende ist nach dieser Saison bei Freiburg. Und es wird tatsächlich vorkommen, dass wir SC Freiburg sehen ohne Christian Streich. Und ich glaube, mit dem Gedanken tue ich mich noch echt schwer. Das hat mich echt irgendwie mitgenommen heute.
Ja, ich habe irgendwie vor ein paar Tagen zum ersten Mal die Schlagzeile gelesen, dass es irgendwie da echt zur Trennung kommen könnte. Und ich habe es gar nicht glauben wollen. Aber anscheinend stimmte das. Und Streich hört wirklich auf, hat schon echt eine wahnsinnige Zeit geprägt und ist, glaube ich, einer dieser letzten tollen Charaktere im Fußball. Toller Mensch und hat einfach da eine richtige Ära geprägt. Kann damit auch ein bisschen leid tun für den Verein, weil ich glaube, einen zweiten Streich, den findest du jetzt nicht mehr so schnell. Vielleicht wird es ja Tuchel und ist ja auch jobfrei. Aber ja, schon eine krasse Persönlichkeit auf jeden Fall, die auf jeden Fall dem Verein fehlt.
Ich bin gespannt, was er als nächstes macht, ob er uns noch irgendwie im Fußball erhalten bleibt. Ich glaube, einen Vereinswechsel können wir eigentlich ausschließen. Das wird er nicht machen. Der Mann ist personifiziert Freiburg. Müssen wir schauen. Ich habe schon irgendwo gelesen, dass er sich für die Bundestagswahl in Stellung bringt. Oh Gott. Aber natürlich, das immer nur als Scherz beiseite. Lass uns trotzdem noch kurz über letzte Woche reden. Die Folge ist ja ausgefallen, aber du hast gesagt, ein ganz großes Spiel gab's und zwar das zwischen Pep und Klopp, ein letzter Tanz in der Liga, geht ja um die Meisterschaft, Riesentopspiel gewesen. Wie ist dir das Spiel in Erinnerung geblieben?
Ich dachte damals, dass es ein sehr, sehr enges Spiel war, in dem beide Mannschaften wirklich gekommen waren, um zu gewinnen und beide haben wirklich mit offenem Visier gespielt. Trotzdem muss ich sagen, irgendwie war es fast ein bisschen enttäuschend, weil es war dann am Ende ein 1-1 im letzten Tanz zwischen Pep und Klopp auf der Insel. Ich denke, das war auch einigermaßen leistungsgerecht. City irgendwie vielleicht ein bisschen zufriedener mit dem Punkt auswärts in Anfield, aber trotzdem muss ich sagen, es war einfach eine extrem würdige letzte Schlacht zwischen diesen beiden großen Trainern der Premier League. Und irgendwie auch einfach hat es uns verdeutlicht, was uns da fehlen wird, weil die beiden waren schon echt was ganz Tolles für die Liga. Und jetzt gab es eben dieses letzte Aufeinandertreffen. Wie hast du es in Erinnerung behalten seitdem?
Ja, war schon fast kitschig. Also, dass die sich noch unentschieden trennen und sich dann am Ende umarmen, hat irgendwie alles zusammengepasst. Für mich aber rein sportlich, ganz klar Liverpool, das, was in Erinnerung bleibt, diese zweite Halbzeit. Klopp hat es gesagt, vielleicht die beste, die sie je gegen City gespielt haben. Das war brutal gut, haben dann am Ende sich nicht belohnt, haben nicht die 3 Punkte geholt, aber trotzdem Ausrufezeichen gesetzt gegen das individuell vielleicht beste Team der Welt. So aufzutreten, so eine zweite Halbzeit zu liefern, hat mich schon echt beeindruckt. Also das vielleicht sportlich, das was bleibt. Natürlich haben wir in so einem Spiel, wie es mittlerweile fast dazu gehört, auch noch einen kleinen Skandal dabei gehabt. Ganz am Ende hätte es Elfmeter geben müssen für Liverpool als Doku. Ich glaube mit Stollen und Sohle zuerst, so auf Brusthöhe McAllister trifft. Gab am Ende keinen Elfmeter, bleibt ein Thema, sowas kommt irgendwie Woche für Woche vor, aber ich glaube, wenn wir das beiseite tun, einfach ein ziemlich harmonischer Tag und super geiler Fußball gewesen.
Ja, und dann stand eben auch für Jürgen Klopp direkt das nächste Hammerspiel an, weil es ging gegen niemand Geringeren als Manchester United und das auswärts im so traditionsreichen FA Cup. Den Ligapokal konnten sie ja schon gewinnen in Liverpool. Der ist trotzdem nach wie vor nicht ganz so prestigebehaftet und wird nach wie vor immer ein bisschen vernachlässigt. Deswegen ist der FA Cup einfach schon der große Cup, den jede Mannschaft in England gewinnen will und davon ja, für alle Zeiten ja, davon träumt. Es gab dann, wie gesagt, auch schon Partien im Vorfeld dieses Viertelfinals. Eben drei andere Partien. Die Wolves sind gegen Coventry ausgeschieden zu Hause mit 2-3. Das war schon ein wahnsinnig furioses Spiel. Man City hat danach Newcastle mit 2-0 besiegt, ziemlich überlegen. Beide Tore von Bernardo Silva beigesteuert und beide Tore auch irgendwie ziemlich glücklich. Aber ein verdienter Sieg und Chelsea konnte Leicester mit 4-2 niederringen. Also alles spannende, torreiche Partien. Aber das große Finale in diesem Viertelfinale war dann eben das Duell zwischen United und Liverpool. Das letzte Mal, wie gesagt, ist auch hier eben Klopp im FA Cup auf Ten Hag getroffen. Und ja, wie gesagt, nochmal jetzt zum Abschluss quasi von Jürgen Klopp. Ein englischer Klassiker im prestigereichen FA Cup. Viel größere Spiele gibt es ja eigentlich nicht. Klopp hat den FA Cup schon einmal gewinnen können, 2022. Und jetzt will er natürlich zum Abschied alle möglichen Titel holen. Den einen hat er schon, aber er jagt nach wie vor das Quadruple. Und jetzt geht es eben hier auswärts ran. Hast du dich auch so sehr darauf gefreut wie ich auf diese Partie?
Ja, natürlich. Also wenn United gegen Liverpool spielt, dann fällt es noch in die Abschiedstournee von Klopp rein. Ich glaube, da hatte jeder Lust, sich vor den Fernseher zu setzen. Genauso haben wir es gemacht und haben uns richtig drauf gefreut, weil, und das finde ich auch ja sehr beruhigend, wenn wir auf die letzten Spiele von Liverpool gucken, das Lazarett lichtet sich langsam. Das ist wieder eine Startelf, die richtig nach Liverpool aussieht. Vorne mit Luis Diaz, der brutal gut in Form ist. Auch gegen City Sachen gemacht, habe ich so im 1 gegen 1 lange nicht mehr gesehen. Davi Nunes auf der neuen, Salah auf rechts, dann im Mittelfeld Endo, Szoboszlai und McAllister. Für mich eine super sympathische Dreierreihe, die sich, glaube ich, richtig gut ergänzen, viele unterschiedliche Qualität mit reinbringen. Und hinten drückt der Schuh noch ein bisschen, aber mit Van Dijk, Kwanza, Gomez, Robertson sind sie auch nicht schlecht aufgestellt. Kelleher ersetzt weiterhin noch Alisson. Und das ist einfach eine Elf, die richtig Spaß macht. Auf der anderen Seite bei United ähnlich gute Neuigkeiten. Vorne ist, man muss sagen, endlich aus United-Sicht Højlund wieder dabei. Damit steht diese Vierer-Offensiv-Kombination wieder mit Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford und eben Højlund vorne drin. Ich glaube, ihn da wieder dabei zu haben, sind richtig, richtig gute Neuigkeiten. Weil in seiner Abwesenheit hat es echt gefehlt, egal ob Rashford vorne war, Bruno Fernandes, McTominay so eine Halbposition gespielt haben. Das war es irgendwie alles nicht.
Genau, und Højlund ist eben zurück. Genauso sind es auch andere. Wan-Bissaka ist wieder zurück und auch Maguire. Wan-Bissaka und Højlund stehen eben in der Startelf. Maguire sitzt noch auf der Bank. Lindelöf darf für ihn in der Innenverteidigung ran. Was ich noch ganz spannend fand, Wan-Bissaka hat hier auf links hinten und Dalot auf rechts hinten gestartet. Du würdest ja eigentlich eher sagen, die beiden sollten die Seiten tauschen, aber haben hier auf diesen Seiten eben gespielt und Mainoo und McTominay bilden eben die Doppel-Sechs, weil Casemiro verletzt ist kurzfristig. Das genaue Ausmaß von Casemiros Verletzung ist noch nicht bekannt. Da dürfen wir auf jeden Fall sehr gespannt drauf warten, weil Casemiro dann doch schon ein großer Stabilisator war die letzten Wochen und Monate bei United. Ich würde sagen, es war alles angerichtet. Alle wussten auch, dass es natürlich die letzte Chance für Erik ten Hag auf einen Titel in dieser Saison ist. Und die Diskussionen um ihn werden ja auch nicht leiser. Und deswegen, er braucht einfach wahrscheinlich diesen einen Titel, um seine eigene Erfolgsgeschichte ein bisschen zu schreiben. Und das war hier auch seine letzte Chance, weil in der Liga sind sie abgeschlagen, europäisch natürlich nicht mehr vertreten. Deswegen bleibt nur noch der FA Cup. Dann ging es auch dementsprechend gut los für seine Mannschaft. Echt ein starker Start von den Red Devils, kommen sehr gut rein, haben direkt auch eine frühe Chance. Und dann ist es Scott McTominay nach 10 Minuten bereits mit der frühen 1-0-Führung. Hat einen Abpraller direkt vor dem Tor, den auch sicher verwandelt. Und dann steht es ganz früh 1-0. Und generell muss ich sagen, United kommt da ideal aus den Startblöcken und sind auch einfach sehr präsent.
Absolut, das konnten sie eigentlich auch bestätigen. Die 15, 20 Minuten danach hatten noch eine Riesenchance aufs 2-0, wo McTominay gut freigespielt wird, dann aber an Kelleher scheitert. Also erste halbe Stunde, 35 Minuten, doch ein relativ deutliches Übergewicht für United, die zu Hause wirklich gut reinkommen. Aber wir würden das Spiel nicht erzählen, wenn es nicht noch einige Highlights gibt. Denn auch Liverpool meldet sich dann zurück und kommt noch in der ersten Halbzeit zum Ausgleich. Alex McAllister ist der Torschütze, Vorlage Davy Nunes. Und dann war es auch für Liverpool eigentlich geschehen, dass sie im Spiel angekommen sind, auch wenn es sehr spät in der ersten Halbzeit passiert ist.
Ja, genau, die ersten 25, 30 Minuten United definitiv feldbestimmt. Aber danach wurden sie ein bisschen schwächer, habe ich mir gedacht. Dann lassen sie wieder so ein bisschen nach, werden passiver in den Zweikämpfen. Nicht mehr diese ganz große Wucht auch da. Und dann kommt Liverpool eben auch rein. Klar, sie haben ein bisschen gebraucht, aber dann finden sie in ihr Spiel, in ihren Rhythmus und setzen auch die Offensivspieler besser ein. Und dann kommen sie eben zum Ausgleich. McAllister, 44. Und das war schon echt luftig verteidigt, aber es wird eben noch schlimmer, weil Salah direkt 3 Minuten später das 2:1 erzielt und dieses Spiel einfach komplett dreht innerhalb von 3 Minuten. Und das war dann eben wieder das alte United, was wir eben jetzt kennen aus den letzten Jahren. Einfach desolat in der Hintermannschaft, überhaupt nicht präsent, überhaupt nicht wettbewerbsfähig irgendwie. Und auch zum Beispiel Kwanza läuft da einfach durch, der Innenverteidiger von Liverpool, und wird überhaupt nicht attackiert, darf da wirklich bis zum Strafraum durchlaufen. Und dann auch nachher im Strafraum hast du das Gefühl, da stehen alle nur und beobachten ihre Gegenspieler. Also das war echt, diese 3 Minuten waren definitiv eine Horrorshow von United defensiv. Und natürlich auch wahnsinnig unglücklich, dann diese Führung, diese gute Führung innerhalb von 3 Minuten aus der Hand zu geben.
Ja, ist irgendwie auch Teil dieser United-Saison, sind sie einfach nicht auf der Höhe und bringen sich damit um eine eigentlich ziemlich gute erste Halbzeit, aber schaffen es eben nicht, es über die gesamten ersten 45 Minuten zu halten. Deswegen gehen sie sehr undankbar in Rückstand, versuchen dann gut aus der Pause zu kommen, aber es ist wieder eher Liverpool, die stark sind, wo dann Davy Nunes kurz nach Wiederanpfiff eine gute Chance hat. Trotzdem ist es am Ende noch ein richtig spektakuläres Spiel, weil United zurückkommt, springen wir aber schon in die 87. Minute und dann ist es ein Tor von einem Mann, der sehr, sehr, sehr wenig Erfolgsmomente im United-Trikot bisher hatte, aber das Tor war richtig wichtig, denn es ist Antony, der in großer Bedrängnis aus der Drehung einen guten Abschluss setzt, mit rechts schlägt rechts unten im Eck von Kelleher ein und dann ist es das 2:2, kurz vor Abpfiff und ganz wichtig, um in diesem Spiel zu bleiben. Also einfach eine Einzelaktion am Ende, sehr clever gelöst, guter Abschluss. Kompliment an Antony.
Ja, sehr, sehr stark von ihm. Aber ich finde, davor gibt es auch noch eine Geschichte, die wir auch irgendwie hier nicht vernachlässigen dürfen, weil das waren eben die Wechsel. Ich fand am Ende wirklich spielentscheidend, das waren die Wechsel in dieser zweiten Halbzeit. Ten Hag hat das Spiel damit gewonnen und Klopp eben mit seinen Wechseln auch irgendwie verloren. Weil zum Beispiel nach 70 Minuten ging es los. Antony kam rein für Højlund. Højlund irgendwie blass. Antony danach alles andere als blass. Gefühlt alle Aktionen von Antony waren ein voller Erfolg. Und Antony hat mich wirklich richtig überrascht und sah zum ersten Mal wirklich aus wie der Spieler, den sich alle United-Fans damals erhofft hatten, als er für dieses unfassbare Geld damals gekommen ist. Aber hat er einfach überzeugt. Sehr stark von ihm. Maguire kam drauf für Wan-Bissaka. Maguire hat eigentlich so als linker Stürmer fungiert, weil er eben nur noch im Strafraum geblieben ist von Liverpool wegen den langen Bällen. Er hat das sehr gut gemacht, viele Bälle auch festgemacht, hat da natürlich definitiv auch nochmal Präsenz reingebracht und Liverpool konnte das auch irgendwie nicht ganz so gut verteidigen. Auf der anderen Seite zum Beispiel bei den Reds kam dann Elliot rein zur gleichen Zeit für Szoboszlai. Elliot macht nachher noch was Gutes, aber hat mich generell nicht überzeugt. Bradley kam für Robertson rein, da gab es einen kleinen Defensivtausch mit Gomez, hat nicht funktioniert, Robertson war vorher gut drin, Bradley eigentlich nicht so sehr und dann das Verheerendste, Gakpo kommt für Salah. Salah war nicht so wirklich gut drin im Spiel, aber das kennen wir von ihm, er braucht immer häufig nicht viele Aktionen, um danach erfolgreich zu sein und Gakpo wirklich mit einer desolaten Vorstellung, also der hat glaube ich keinen geraden Ball hingekriegt in diesen irgendwas Minuten plus Verlängerung nachher noch. Also diese Wechsel, die waren schon sehr einflussreich und vor allem auch von Ten Hag sehr mutig, weil er eben dann auch noch einen Diallo reinbringt für einen Varane. Und deswegen, er hat quasi irgendwann die Defensive aufgelöst, Ten Hag, und nur noch mit Offensivspielern gespielt, plus Maguire noch nach vorne gestellt. Also es war einfach schon extrem mutig von Ten Hag, will ich damit sagen.
Ich glaube, dass er offensiv wechselt, ist eigentlich ein No-Brainer. Aber das so zu machen und eben deine Nummer 9 runterzunehmen, deinen Innenverteidiger mit Maguire vorne reinzustellen, Anthony das Vertrauen zu geben, obwohl er es mit Leistungen bisher nicht verdient hat, am Ende einfach richtig gute Entscheidung getroffen und dann die Art und Weise, wie er ins Risiko geht, dann doch eine Überraschung. Und es gab dann auch noch in der regulären Spielzeit weitere Highlights, bevor es dann in die Verlängerung gehen sollte. Das schon mal vorweg. Aber diese letzten 6-7 Minuten in der regulären Spielzeit hatten es noch richtig in sich. Erst gibt es einen Pfostentreffer von Liverpool. Elliot ist der, der da den Ball an den Pfosten chippt. Ziemlich kurios sieht's aus. Ich glaube, es war keine Absicht. Aber der Ball senkt sich so gefährlich, dass es eben fast einschlägt. Onana wäre ohne jegliche Chance gewesen. Und auf der anderen Seite gab es auch noch die ganz, ganz große Chance für United, das Spiel in der regulären Spielzeit zu entscheiden. 90. plus 4. Rashford wird richtig gut freigespielt. Hat dann eigentlich eine hundertprozentige Chance, muss den Ball nur ins lange Eck schieben, versucht das auch, zielt aber zu genau und der Ball geht 20, 30 Zentimeter am Pfosten vorbei. Also hier nochmal großes Durchatmen für beide und allein diese Schlussphase hat dann richtig viel versprochen für die 30 Minuten, die es in der Verlängerung noch geben sollte.
Das war auch so ein Spiel, ich habe mich wirklich richtig gefreut, als es Verlängerung gab. Also ich wollte nicht, dass da jetzt einer noch ein Tor schießt, aber ja, es war schon wirklich, also die Stimmung da drin im Old Trafford, die war, glaube ich, lange nicht mehr so gut wie hier am Ende der regulären Spielzeit. Weil alle haben gespürt, da geht was heute. Liverpool ist irgendwie knackbar. Und das war vielleicht auch so ein bisschen während des Spiels zum Ende hin mein großer Gedanke. Also was passiert hier gerade eigentlich? Warum ist United mit dieser personellen Ausrichtung gerade so gut? Und warum ist Liverpool auf der anderen Seite, muss man ehrlich sagen, so schlecht? Das war nicht das alte United und das war auch wiederum nicht das alte Liverpool. Aus verschiedenen Gründen. Und um ehrlich zu sein, am Ende hat Ten Hag einfach wirklich Harakiri gespielt. Der hat es irgendwie versucht. Fernandes war irgendwann rechter Innenverteidiger neben Eriksen. Anthony hat dann irgendwie in der Verlängerung linker Verteidiger gespielt. Und dann vorne irgendwie Diallo, Rashford, Maguire und Garnacho. Mount kam auch noch drauf, nach Ewigkeiten der Verletzung. Also es war einfach wirklich ein vollkommen verrücktes Spiel. Und es wurde halt auch noch ein bisschen verrückter, trotzdem, weil dann wieder, das Blatt hat sich gewendet, Liverpool auf einmal wieder aus dem Nichts, ist wieder da und geht in Führung durch eben Harvey Elliott, der eingewechselt wurde. Hat mir ansonsten, wie gesagt, nicht grandios gefallen. Hat nachher auch noch einen riesigen Patzer drin. Aber hier macht das eben gut, nimmt den Abschluss, wird abgefälscht. Liverpool führt wieder in der Verlängerung, alles sieht wieder ganz normal aus eigentlich. Und du denkst dir, okay, die sind jetzt zwar zurückgekommen, United, aber das war es jetzt, mentaler Genickbruch irgendwie. Aber nein, weil dann kommt es eben zu diesem absolut unfassbaren. Sie drehen nämlich nochmal auf in der Verlängerung. Rashford macht das 3:3. Ich weiß nicht, was da Darwin Núñez durch den Kopf gegangen ist. Er will irgendwie einen ganz verrückten Ball spielen in der eigenen Hälfte. Und gibt den aber her und dann machen sie es auch gut. Der Ball kommt zu Rashford in Mittelstürmerposition und der haut ihn dann sehr, sehr überlegt unten rechts rein. 3:3, wieder alles offen und Old Trafford ist wirklich komplett durchgedreht.
Ja, zu Recht. Also diese Verlängerung, du hast gerade schon die Aufstellung skizziert, das war einfach Harakiri, das war kreativ und sie wollten es mehr, haben offensiver gespielt, sind dann auch nicht davon abgewichen. Also man hätte ja nach dem Ausgleich in der regulären Spielzeit noch mal ein bisschen umstellen können, defensiver spielen. Das haben sie eben nicht getan, sondern haben wirklich super anzuschauenden Fußball gespielt in diesen 30 Minuten und sind eben trotz unglücklichem Rückschlag durch den Treffer von Elliott eben weiter dran geblieben. Du sagst es, dann kommt das 3:3 durch Rashford, profitiert von dem furchtbaren Fehler von Darwin Núñez und dann ist es eben am Ende eine ganz, ganz runde Geschichte für United, weil das Siegtor auch noch fällt. 120. plus 1, 2 Stunden sind gespielt, dann kommt Amad Diallo in einem Konter, es war eigentlich eine Ecke für Liverpool, sah fast so aus, als wäre es die letzte oder vorletzte Spielsituation. Und dann laufen sie in einen Konter, wo Garnacho und Amad Diallo einfach zu viel Wiese vor sich haben. Sie spielen es gut aus. Amad Diallo legt sich den Ball eigentlich schlecht vor, wie ich finde. Vertrödelt ein bisschen die Chance. Timing passte nicht richtig, aber es reicht, weil er den Ball gut trifft. Und am Ende schlägt er gegen den Innenpfosten ins Tor. Und dann war richtig Ekstase. So viel, dass er vergessen hat, dass er schon eine gelbe Karte hat. Zieht das Trikot aus, fliegt mit Gelb-Rot runter. 120. plus 2. Danach gibt es immer noch 3-4 Minuten Spielzeit, weil das Ganze natürlich für große Unterbrechung gesorgt hat. aber es fällt kein Tor mehr und am Ende geht dieses sensationelle Fußballspiel mit 4-3 nach über 2 Stunden Spielzeit zu Ende.
Vollkommen verrückt, aber ich finde, dieses letzte Tor, da müssen wir nochmal so ein bisschen drauf eingehen, weil in diesem letzten Tor ist unfassbar viel drin. Also müsst ihr euch vorstellen, ne, ist gerade 3-3, letzte Aktion wahrscheinlich, Liverpooler Ecke von links. Liverpool ist eine sehr erfahrene Mannschaft. Natürlich haben die noch junge Köpfe auch dabei, aber grundsätzlich haben die einfach ein Gerüst, was sehr erfahren ist. Du hast einen Van Dijk als Lautsprecher, als quasi als Mentor von allen dabei. Der muss dann erstmal orchestrieren, was jetzt Phase sein soll. Endo, ganz erfahrener Profi und so weiter und so fort. Und das dann Liverpool bei dieser Ecke, und die sind vorher echt geschwommen, die letzten 10, 15 Minuten, dass dann Liverpool mit allen Mann aufrückt, außer mit Conor Bradley, in dieser aufgeheizten Stimmung, ist für mich an Naivität nicht zu überbieten. Es ist völlig egal, wer dafür die Verantwortung trägt. Ob es ein Virgil van Dijk ist, ob es Klopp ist, der an der Seite einfach nicht peilt, was gerade Phase ist. In der Situation würde ich eher dazu tendieren, okay, wir schicken Van Dijk nach vorne, vielleicht noch ein, zwei große Kerls. Ansonsten sichern wir hier unsere eigenen Schuppen mit 5 Mann ab, weil wir rennen hier gleich in Konter. Das ist eine unfassbar starke Kontermannschaft, die gerade auf dem Feld ist mit den ganzen Jungs, mit Garnacho, Diallo, Rashford. Und was machen sie? Sie gehen mit allen Mann nach vorne. Blöde Ecke. Elliot hat irgendwas im Kopf beim zweiten Ball. Er muss den Ball einfach aus dem Stadion schlagen. Es ist vollkommen egal was, aber nicht den Ball da rum vertändeln. Und dann ist es eigentlich schon zu spät. Weil dann spielen sie eben hinten mit 2-1, Diallo und Garnacho gegen Bradley, der es dann für mich auch schlecht macht. Wirklich, schaut nochmal rein in die Sequenz. Bradley hat jetzt 2 Mann vor sich. Da gibt es immer kluge Verteidiger, wie zum Beispiel Sergio Ramos früher immer. Der konnte immer 1-2 super verteidigen, super auflösen. Bradley macht es überhaupt nicht gut. Er geht nämlich nur auf Garnacho, lässt links viel zu viel Platz für Diallo. Und dann ist es klar, dass der Ball rüberkommt. Dann ist er eben zu weit hinten, muss riskieren. Und Diallo macht es dann auch, finde ich, sehr clever. Aber dieses letzte Tor ist einfach für mich so naiv von Liverpool. Das ist unfassbar. Und entweder hat Klopp die Schuld oder Van Dijk oder das Kollektiv. Aber so naiv darfst du nach über 2 Stunden Spielzeit nicht sein.
Er hat mich auch gewundert. Weil wie du sagst, eigentlich ist Liverpool eine Mannschaft, die können das. Also wir haben uns jetzt an das späte Tor von Van Dijk erinnern. Eigentlich gewinnen die so Spiele und vielleicht war es dann der Übermut, dass du einfach so viel Selbstvertrauen hast, dass auch wenn es nicht gut läuft in der Verlängerung, das Ding schon irgendwie für dich reinfällt und sehen dann irgendwie nicht diesen Konter kommen, der bei dieser Mannschaft, bei der Offensive von United sehr naheliegend ist. Und dann gehe ich mit, Leute wie Van Dijk, Klopp und Co. müssen das irgendwie kommunizieren, du musst das absichern. Ja. Und am Ende laufen sie dann in den Konter. Ich finde, es passte zum Spiel. Ich würde auch sagen, es ist unterm Strich verdient. Gerade wenn wir uns die Verlängerung angucken, die Wechsel haben wir jetzt oft genug angesprochen, unkonventionelle Maßnahmen, das Ganze passte irgendwie und für mich United auch am Ende der verdiente Sieger. Bei den ganzen Umstellungen gab es noch eine Szene, die dann doch irgendwie wieder sehr Anthony-like gewesen ist. Und zwar kann man seine Reaktion sehen in einem Kurzvideo auf die Anweisung von Ten Hag, dass er jetzt links hinten spielen soll. Nachdem er schon den Treffer erzielt hat. Sehr amüsant. Hat er nicht ganz verstanden. Musste dann von United-Spielern wirklich ein bisschen zurückgehalten werden. Aber am Ende hat sich's ausgezahlt, hat's gut gemacht, hat irgendwie alles hingehauen. Und dann ist es eine kreative Meisterleistung und ein verdienter Sieg, wie gesagt, für United.
Ja, was sind die Lehren aus diesem unfassbaren Spiel? Also Anthony kann auch Linksverteidiger spielen, wissen wir auch. Wenn Shaw und Malassi ja noch länger irgendwie in der Senke verschwinden, dann ist halt Anthony da und macht den super Linksverteidiger für dich, egal. Also ich fand auf jeden Fall, so zwischendurch habe ich mir gedacht, okay, das ist der Verein, das ist Manchester United, das ist einer der größten Clubs der Welt. Mit einer unfassbaren Fanbase, die halt in so einem Spiel gegen den großen Rivalen eine unfassbare Wucht entwickeln kann. Das ist aber auch die Mannschaft, die zum Verein passt. Das ist der Trainer, der Risiken eingeht, wo du siehst, okay, jetzt haben die mal einen Plan. Wir haben immer gesagt, die haben keinen Plan. Da hatten sie mal einen Plan und schon geht's auf. Sie spielen mutig. Sie spielen mal lange Bälle auf Maguire. Sie spielen die Konter zielstrebig und schnell aus. Das ist für mich ein Plan, das brauchen wir. Das haben wir zu selten gesehen in der Vergangenheit. Deswegen, wir haben gestern was gesehen. Das war für mich mehr United-like. Gehst du damit?
Total. Für mich ist nur die Frage, inwiefern das jetzt übertragbar ist auf die nächsten 6, 7, 8, 9 Spiele. weil das eine Sondersituation war. Das ist Pokal, du spielst zu Hause, du hast so ein richtiges Highlight und sich dann gegen Liverpool ein bisschen tiefer fallen zu lassen, auf Konter zu spielen und bei Rückstand auch mit langen Bällen zu arbeiten, ist jetzt auch irgendwie nicht der Genie-Move. Also natürlich war es dann am Ende mutig, wie er es umsetzt, aber für mich ist das kein Konzept, was du jetzt durchtragen kannst durch die Saison. Wenn du dann auswärts bei schwächeren Teams spielst, musst du mit Ball spielen, du kannst nicht nur kontern. Also für mich war es eine Sondersituation, wo du gesehen hast, was geht und was auch im Team in Ten Hag steckt. Aber ich glaube nicht, dass das so ein richtiger Wendepunkt ist, wo man sagt, das kannst du jetzt Copy und Paste in die Liga übertragen. Ich befürchte, dass das überhaupt nicht funktionieren wird.
Ich finde zumindest mental könnte es ein Wendepunkt sein. Das wissen wir jetzt noch nicht, aber das könnte für mich ein Wendepunkt sein, weil es ist auch jemand wie ein Mount zurück. Anthony mit dem besten Spiel kannst du beweisen. Das beste Spiel bislang im roten Trikot. Du hast andere drin, ein Rashford, ein Diallo. Diallo nachher überragend. Auch wenn er runterfliegt, ist es egal. Macht's ganz, ganz stark. Deswegen muss ich sagen, sie wollen noch in der Liga, in die Champions League kommen. Das wird schwierig, haben die Spurs und Villa vor sich. Jetzt haben sie die Chance auf einen Titel, weil sie auch jetzt ein einfaches Los bekommen haben fürs Halbfinale. Noch ist die Saison zu retten. Und es war auf jeden Fall ein riesiger Schritt in die richtige Richtung. Und ob Ten Hag der Richtige ist, das wissen wir noch nicht, aber es war auf jeden Fall gestern immens wichtig für ihn. Es war immens wichtig. Auf der anderen Seite Liverpool für mich überraschend naiv. Wie gesagt, in der letzten Aktion, so naiv kennen wir sie nicht. Und vor allem, was wichtiger wiegt oder schwerer wiegt, sie waren spielerisch nicht da. Spielerisch waren sie schlecht über große Teile des Spiels. Und vor allem auch die Offensivspieler. Nunez über weite Strecken, Salah eigentlich konstant und Diaz auch meistens kamen nicht wirklich rein. Deswegen muss ich sagen, enttäuschend aus Liverpooler Sicht gestern.
100%. Also das sind eigentlich die Spiele, wofür man Klopp und Liverpool kennt. Wir haben es vorher schon besprochen. Die Vorzeichen standen eher auf Liverpool. Und dann so ein Spiel so zu verlieren, am Ende, wie gesagt, für mich auch verdient, in dieser Crunch-Time deutlich unterlegen zu sein, naiv zu sein, alles nicht das, was sich Liverpool verspricht. Und muss man aufarbeiten. Und vielleicht bekommen sie ja noch ein, zwei Endspiele. Da müssen sie es anders machen. Für mich wäre jetzt noch spannend, was für dich so der Spieler des Spiels ist. Normalerweise nicht unsere Kategorie, aber weil die Folge eh ein bisschen anders ist, würde es mich trotzdem interessieren, wenn du jetzt eine einzige Personalie aus dem Spiel hervorheben müsstest. Wer hat dich am meisten beeindruckt?
Ich freue mich einfach darauf, weil ich jetzt schon meinen Spieler der Woche quasi vorgreifen kann und du darfst sie mir nachher nicht mehr wegnehmen, natürlich, weil jetzt ist es dann ja billig. Es muss für mich Anthony sein. Diese Story kam für dieses unfassbare Geld damals aus Holland und hat es wirklich nie gerechtfertigt, wurde hier immer verarscht und den Anthony Spin und hier und da und ist einfach nur noch irgendwie für viele ein laufender Witz auf zwei Beinen gewesen. Und dann kommt der in so einem riesigen Spiel so gut raus und wurde auch nur eingewechselt. Ne? Also das Selbstvertrauen brauchst du dann ja auch nachher erst. Macht dieses Tor, was für mich erstmal super anspruchsvoll war, macht es mit einem schwächeren rechten Fuß, indem er gerade vom Tor weggeht. Und dann dreht er sich wieder hin und macht dieses Tor, sehr schwieriges Tor, deswegen brillant gemacht. Und nachher einfach meckert er nicht rum, als er auf links hinten gestellt wird, macht es auch da sehr gut. Deswegen der Mann für mich dieses Spiels, der schreibt einfach so viele Geschichten. Das ist für mich Anthony.
Ja, meckern tut er schon, aber beim Rest gehe ich mit. Am Ende hat er sich ja gefügt und ein sensationell gutes Spiel gemacht. Ich glaube auch, die Storyline ist kaum zu überbieten. Also möchte ich gar nicht dagegen reden. Von mir aus Anthony, dann der Spieler des Spiels.
Ich muss noch eine Sache zur Vollständigkeit halber sagen. Bruno Fernandes hätte für mich vom Platz gestellt werden müssen in der ersten Halbzeit schon aufgrund von einem Foul, was für mich ganz klar die zweite gelbe Karte von ihm hätte sein müssen. Gab es nicht. Deswegen auch nochmal hier muss es gesagt sein, Fernandes hätte für mich definitiv runterfliegen müssen und dann wäre es vielleicht ein anderes Spiel geworden. Klopp definitiv hätte es gerne gesehen, weil ich denke, mit 10 Mann werden die nicht nochmal so zurückgekommen später. Das einfach nur zur Vollständigkeit gesagt. Und das Fazit, eins der besten Spiele für mich der letzten Jahre, war echt irre gut. Es kann man sich ganz angucken auf dem offiziellen FA Cup YouTube-Kanal. Das kann man wirklich jedem nur empfehlen. Diese 120 Minuten lohnen sich sehr. Und dann gehen wir auch schon zu den Losen fürs Halbfinale über. Und da stehen sich nämlich jetzt Man City und Chelsea am 20. April gegenüber. Und United hat Coventry zugelost bekommen. Also ein sehr glückliches Los für die Red Devils, die da definitiv jetzt schon mit einem Bein im FA Cup-Finale stehen und dann gegen City oder Chelsea, vermutlich gegen City. Also dann könnte es zum Manchester Derby kommen. im FA Cup-Finale definitiv jetzt ein Los, über das sich Ten Hag sehr gefreut haben dürfte. Jetzt muss man auch eigentlich sagen, sie müssen ins Finale kommen, ne?
Natürlich. Also sie spielen jetzt gegen einen Gegner, der zwar gegen die Wolves eine super kämpferische Partie gemacht hat, aber das war auch glücklich. Sie haben ganz spät im Spiel das Spiel noch gedreht, zwei späte Tore gemacht. Das ist eine mental gute Truppe und als Gladbach-Fan werde ich jetzt keinem irgendwie ein Gewicht auflegen, dass man gegen unterklassige Teams gewinnen muss, aber müssen sie. Also wenn du mit United da in die Partie gehst, du bist im Halbfinale, du hast die Chance auf einen Titel, du hast die Chance auf ein ganz großes Finalspiel gegen City, da musst du alles reinlegen und die individuelle Qualität muss deutlich, deutlich größer sein und ich glaube, das ist sie auch. Wenn du jetzt das Spiel im Rücken hast, du sagst es, vielleicht ist es wirklich ein mentaler Wendepunkt.
Ja.
Warum nicht? Guter Endspurt plus Finale plus eventuell Titel könnte die Saison wirklich nochmal versöhnlich machen.
Das war's also dann mit diesem Spiel. Wir machen das genauso wie letzte Woche. Da haben wir ja auch zu einem Spieltag gleich drei Folgen veröffentlicht. Diese Woche gibt's das genauso. Diese Woche gibt's allerdings zwei Folgen. Das war jetzt hier der erste Teil. Der zweite wird dann auch demnächst bereits veröffentlicht. Und da sprechen wir dann um das Rennen um die Champions League in der Premier League und schauen aber auch, wie sich jetzt die englischen Vereine in der Champions League letzte Woche gemacht haben. Und wir schauen uns die Lose an und welche englische Mannschaft vielleicht die Champions League dieses Jahr gewinnen könnte. Also viel Spaß dabei!